Dort Selbstgefälligkeit, Grobheit und Unwissenheit sind die Eigenschaften der Menschen, die von dämonischer Natur sind, Erleuchtung. In diesem Vers wird die künftige Strafe zur Hölle beschrieben. Die Dämonen wollen mit Religion und Vorschriften des Bürgers Wissenschaften an, obwohl sie die vorgeschriebenen Prinzipien nicht befolgen. Sie sind immer hochmütig oder stolz, dass sie über eine sogenannte Bildung verfügen oder so viel Reichtum besitzen. Sie wollen von anderen verlangen Respekt, obwohl ihnen kein Respekt gebührt. Sie ärgern sich über unwesentliche Dinge, werden leicht unfreundlich. Sie wissen nicht, was getan und was nicht getan werden sollte. Sie handeln stets lahmhaft und nach ihren eigenen Wünschen und erkennen keine Autorität an. Diese dämonischen Eigenschaften nehmen die Schulden in den Bedingungskörpers, in den Schößen ihrer Mütter an. Und während sie heranwachsen, treten all diese unheilvollen Eigenschaften deutlich hervor. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadam Krishna Bhakti Vinayaka Swami Namine Namaste Sarasvati Devam Durvani Prasadine Nirvishesha Shunyavada Praskacharina Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vara Sri Vasadi Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Dambodarta Vinanascha Krodha Parushamivacha Agyanamcha Vijatasya Tata Samparama Surim Hochmut, Stolz, Zorn, Selbstgefälligkeit, Trauheit und Unwissenheit und die Eigenschaften der Menschen von dämonischer Natur sind so so total. Ich habe auch bei dir. Sind diese Eigenschaften, die zu sehr niederen Zuständen im Matra und Dharma führen. In diesem Vers wird die königliche Straße zur Hölle beschrieben. In dem Vers, der davor steht, werden transzentrale Eigenschaften beschrieben, Dinge, die hin zum spirituellen Wissen führen. Lies diesen vorangehenden Vers vor. Der Segensherr spendete Herr sprach. Furchtlosigkeit, Deuterung seines Daseins, Kultivierung des spirituellen Wissens, Mildtätigkeit, Selbstbeherrschung, die Darbietung von Opfern, Studium der Wegen, Tapasya und Einfachheit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit und Weisheit von Zorn, Entsagung, Gleichmut, Abneigung gegen Fehler finden, Mitleid und Weisheit von Gier, Freundlichkeit, Bescheidenheit und feste Entschlossenheit, Stärke, Nachsicht, Standhaftigkeit, Sauberkeit und Freisein von Neid und die leidenschaftlichen Verlangen an Ehre. Diese transitalen Eigenschaften unserer Maharajas zeichnen heilige Menschen aus, die von göttlichen Wesen sind. In unserem materiellen Dasein befinden sich die materiellen Eigenschaften immer in allergrößter Nähe. Die vedischen Schriften beschreiben die materielle Welt mit einer Atmosphäre, die letztendlich fremd für das Lebewesen ist. Und sie sagen, dass diese Atmosphäre einen bestimmten Einfluss auf das Lebewesen ausübt. Und wenn man zum Beispiel in ein Gebiet kommt, in dem eine bestimmte Grippe umgeht, so ist es so, dass man in dieser kalten Atmosphäre ebenfalls sehr, sehr leicht angesteckt wird und genauso diese Grippe bekommt. Wir hören immer wieder von Epidemien, die plötzlich um sich greifen, ähnlich wie ein Waldbrand um sich greift. Und nur ganz, ganz wenige Menschen sind in der Lage, sich solchen Epidemien zu entziehen und nicht beeinflusst zu werden. So ist es auch in der materiellen Welt. Wenn der materielle Einfluss ist zum Teil sehr, sehr stark, dass nur ganz wenigen Menschen, die sehr stark sind, gelingt, sich ihrem Einfluss zu entziehen. Haben wir jetzt zwei Übersetzungen in Englisch? Waren das die Martin zu dem Martin? Oder? What do you think? He is a nice translator. It only, I think, needs one translation. Rein organisatorisch, oder? Ja, Martin, du müsstest lauter sprechen, sodass die Martin das auch mitbekommt. Und wenn ihr eine brahmachare Sitzweise einsetzt, dann wird jeder sehr zufriedengestellt sein. So. Ich hatte heute eine sehr interessante Verwirklichung davon. Der Lebenslauf eines Hare Krishna Devotees in dieser ganzen Welt ist total sehr anstrengend, weil so viele Leute sich fürs verunschuldetes Wissen interessieren und es so wenig Devotees gibt. So. Ab und an überkommt es mich und ich suche meine private Einzelbleib in den Bergen, die Heilwelt umgeben auf und lies dann und solange dort noch kein Telefon hingelegt wird, wird es sehr schön sein. Also ich hatte also den Luxus genossen, 5 Stunden den transzendentalen Literatur zu lesen und zu chanten. Und kam dann mit dem Vater zurück in die Tiefebene. So, das erste, was ich gewahrt wurde, war ein lauter Töne und ein lauter Krach. Ich dachte mir, was das wohl sein wird. Und ich rennte auf meinen Fahrrad und schaute mir an, was da war. Und es war eigentlich ganz interessant, das passte direkt zu den Dingen, die ich mit denen ich gerade gefasst hatte. Es war die Kirmes. Und da, ich kann mich daran erinnern, wie ich schaute, da war ein großes Karussell. Und jung und alt strömte zu diesem Karussell hin. Es war also eine ganz interessante Erfahrung. Die Pferde waren besonders angemalt. Es war ein neumodisches Karussell. Und dann waren auch, wie nennt man das, Würstchenbuden und allerlei Vergnügungen wie Haut in Lukas und wie immer das heißen mag. So, es war in diesem Kirmes dafür gesorgt, dass alle Sinne angesprochen wurden. Das Ohr mit lautstarker Musik, die versprach, hier ist der Genuss des Lebens zu haben. Die Nase mit verschiedensten Gerüchen, die Augen mit bunten Farben, die hin und her tanzen, und was gibt es noch? Der Geschmackssinn mit türkischen Halava. Und ich habe nicht so genau geschaut, aber da wird halt immer was angeboten. Und so war eigentlich praktisch für jeden Sinn etwas da. Und viel also. Ich hielt mich so ein bisschen am Rande, also mal eine praktische Realisation von der Wirkungsweise Maya zu kriegen. Und mir fiel auf, wie die Leute, die dran vorbeigingen, es war ein Samstag, spät nach Mittag, gegen 17 Uhr wird es wohl gewesen sein. Die Leute, die an diesen Geschäften drei vorbeigingen, konnten sich nicht oder sehr schwierig im Einfluss entziehen auf Leute von Geschmack und Kultur. Wurden also hineingezogen in dieses Highlight. Das glaube ich dazu. Und jeder reagierte davon. Autos hielten an. Es war ist nicht immer Kirmes da in diesem kleinen Dorf, wo es war. Jeder war einfach, wurde absorbiert in das Geschehen. Und sei es nur, dass zum Beispiel ein Opa ging ganz schimpfend dran vorbei. Der ärgerte sich wahrscheinlich über die neuen Kirmes-Attraktion, die viel, wie soll ich durchaus lockerer und freizügiger waren, als es in seiner Jugend der Fall war. Aber auch er konnte sich nicht diesem Einfluss entziehen. So, ich stand da bei und schaute, was ja die Heiligen Namen sind, wollte also sicher sein, dass ich nicht in feindschaftlicher Weise auch in dieses Getrubel reingezogen wurde. Denn auch als Beobachtender reagiert man ja mit Anziehung und Ablehnung auf die materielle Welt. Und ich sah also, wie die Leute sich da drin vergnügten und amüsierten. Und als Randsteher wurde mir eine Sache einfach sehr, sehr klar in diesem Augenblick. Ich kam von den Bergen und hatte Bhagavad Gita gelesen und Maharaj Krishna gechantet. Da wurde der Unterschied so deutlich, dass einfach hier die materielle Welt mit ihren verschiedenen Attraktionen wirkt. Die Wirkungsweise von spiritueller Freude, die erfahren wird, wenn man sich mit dem Kur des Bhakti-Yogas mit Krishna verbindet, und die Wirkungsweise von materieller Freude sind zwei total verschiedene, kategorisch verschiedene Erfahrungen. Der Mensch, der sich mit spirituellen Freuden beschäftigt und in Bhakti Yoga Fortschritte macht, wird sich immer mehr gewahr über die seine eigentliche Situation in dieser Welt. Während derjenige, der sich mit materieller Freude beschäftigt, immer mehr seine eigentliche Situation in dieser Welt vergisst. Nach der Bhagavad Gita sind wir alle nur vorübergehend hier. Wir sind Durchgangsreisende auf dem Jahrmarkt der materiellen Möglichkeiten. Wir nehmen einen materiellen Körper an und wir geben diesen materiellen Körper wieder auf. Nur ein wenig Zeit liegt dazwischen. Bei einer Ameise ist der Zeitraum sehr gering, bei einem Mammut ist der Zeitraum sehr groß. Doch in beiden Fällen beide Lebewesen wandern auf dem gleichen Pfad, den Pfad von Geburt und Tod. Nur im spirituellen Leben tut man das Verstehen. Man versteht, dass man ewige spirituelle Seele ist, in einem zeitweisen materiellen Körper. Während, wie gesagt, im Karussell oder im Kirmes diese Dinge nicht so leicht verstanden werden. Materielle Freude oder diese sogenannte Genuss bedeckt die eigentliche Erinnerung des Lebewesens, was seine spirituelle Natur betrifft. So, das Beispiel, was die Schriften geben, ist das Beispiel einer Infektion. Wenn man infiziert wird, dann kommt man in einen unnatürlichen Zustand hinein. Die Bewegungen, die man sonst im gesunden Zustand macht, sind anders. Man kleidet sich anders, zum Beispiel wie Bakterien, der eine Halsinfektion hat, der Mund sich ein Ding ins Reine, eine Schal anziehen und ein warmes Unterhemd. Er muss Pillen schlucken und gurgeln und verschiedene Dinge unternehmen, um sich auf diese Infektion einzurichten. Genauso ist es mit dem Lebewesen, das in die materielle Welt kommt und mit dem Wunsch infiziert ist, getrennt von Krishna zu genießen. Es gibt einen materiellen Körper, wie ein Schal. Es gibt eine materielle Stimme, mit der es Klangschwingungen zwischen dem U und dem I macht. Und es kriegt materielle Augen, in denen es ein bestimmtes Farbstück spricht und wahrnehmen kann. Es kriegt ein materielles Ohr, mit dem es ganz bestimmte Klangschwingungen wahrnehmen kann. Und auf diese Weise wird das Lebewesen reduziert in seinen Erfahrungsmöglichkeiten. Genauso wie ein Erkälter nicht mehr so leben kann, wie er eigentlich leben könnte, so können auch wir in einem materiellen Körper bestimmte Dinge nicht tun. Wir sind gebunden an Raum und Zeit zum Beispiel, an Alter und Krankheit, an Geburt und an Tod. Wir sind müde und hungrig, durstig, wir sind frustriert und glücklich. Wir arrangieren uns mit anderen Worten wie ein Pferd auf seinen neuen Zustand. Es ist für das Lebewesen sehr schwierig, sich mit materiellem Leben zu identifizieren. Und es fällt ihm immer wieder sehr schwierig, diese eigentliche Identität weiter beizubehalten. Vielleicht könnt ihr euch an eure Jugend erinnern. Kennt ihr diese Überlegung? Man liegt auf einer Weide. Und schaut auf die Wolken. Und man denkt, ist das Leben eigentlich alles? Oder man geht zum Spiegel, schaut den Spiegel an von einer halben Stunde und fragt, bin ich eigentlich das? Denkt ihr das? Du kennst es. Oder man liegt, jetzt kommt etwas, was wir alle kennen. Man liegt in seinem Bett, man kann nicht einschlafen. Man überlegt sich, was kommt eigentlich hinter uns her? Da ist Welt, da ist das Weltall. Gibt es eigentlich Grenzen für das Weltall? Wie weit geht es eigentlich? Erstreckt sich das Weltall? Und gibt es vielleicht mehrere Universen? Und wo hört das alles auf? Kommt danach eben vielleicht ein Licht, in dem diese Universen gehalten werden? Kennt ihr diese Bilder? Das kennt ihr. Oder man guckt abends in den Sternenhimmel rein und man fragt sich, da oben, man möchte fast Kuru sagen, sind da oben auf anderen Sternen eigentlich auch Lebewesen, so wie ich, die sich vielleicht fragen, ob auf dem Stern, auf dem ich stehe, auch niemand ist, so wie diese sind. Kennt ihr? So, es fällt eigentlich immer jeden denkenden Menschen, der fängt mit diesen Überlegungen an, die über die Grenzen sagen, wie man einer sehr sorgfältig abgesteckten Welt in gehen. Wenn man dann wieder zurückkommt, als Kami, ich spreche von Erfahrungen, die Kamis zugänglich sind. Und man geht zum Beispiel in die Schule oder in den Kindergarten, dann fängt es wieder an. Man wird wieder auf ein sehr enges und sehr begrenztes physisches Dasein reduziert. Ich kann mich daran erinnern, meine philosophische Zeit war mit 7 oder 8 Jahren, also als ich im weltlichen Leben war. Und meine Eltern und meine Tanten spürten das und steckten mich deswegen schnell in den Tanzunterricht. Obwohl das ein größeres Stück war. So. In dem Tanzunterricht, da wurde einem den Etiketten beigebracht, wie man Diener machen musste. Und ich lernte Tango, wie China Tango, wie lernte ich tanzen. Und Walzer, und vor allem gutes Verhalten muss man kennenlernen, wie man sich verhält in einer gehobenen Gesellschaft, dass man mit rechts isst und nicht mit links und dass man nicht aufstößt nach dem Essen und verschiedenste Aktivitäten. Und mir fiel auf, dass ich nach so einer Tanzstunde, ohne es mir erklären zu können, irgendwie immer das Gefühl hatte, als mir meine ganze Kreativität, mein ganzes Denken in das enge Neigsystem eingepfercht worden, in dem ich mich da bewegen musste. Und abgespürt wurde all das Denken von der Fliege, so eine Art norddeutsche Krawatte. So, später dann kam die Schule und da war genau die gleiche Erfahrung. Diese Gedanken nach der eigentlichen Existenz, der unbegrenzten Existenz, wurden sprichwörtlich abgewürgt in Form von mathematischen Formeln, einer Sprache, die man sehr präzise lernte zu gebrauchen, die Einteilung der Welt, in verschiedene Zeitabschnitte, die man so in der Geschichte lernt, unterteilt und sechs Sektierung der Welt durch Geographie und Biologie und Physik und Geometrie und wie immer das heißt. Und immer wieder hatte man die Erfahrung, sich von seinen, von diesen Gedanken, die sich mit Gott befassten oder dem Dasein an und für sich, von diesen Gedanken einzwängen zu lassen in ein enges Karo-Muster unserer westlichen Gesellschaft. Und diese Sache sehe ich weiterhin hoch. Jeder von uns kennt es, glaube ich, also ich kenne es nicht mehr glücklicherweise, den Erwerben einer Berufstätigkeit, dann, dass man eine Familie gründet und lernt, nach dem Interesse der Familie und der Haushaltsversorgung zu denken und so weiter und so fort. So wird also praktisch das Lebewesen immer wieder angezogen von dieser materiellen Welt, die eigentlich das spirituelle Bewusstsein total einzwängt in irgendwelche übereingekommenen Anschauungsmuster und Denkmuster oder auch Wissensmuster und Weltanschauungsmuster. So, in der spirituellen Philosophie der Vedas werden das bezeichnet als Upadis. Upadis sind Bedenkungen oder Bezeichnungen. Statt dass ich die spirituelle Seele, oder dass wir selber erkennen, dass wir nur Durchgangsreisende sind, dass wir Teile Gottes sind, identifizieren wir uns mit materiellen Bezeichnungen. Wir nehmen eine falsche Identität an. Wir nehmen diese Identität des materiellen Körpers an. Nun, wenn die spirituelle Seele so angezogen wird von der materialistischen Lebensauffassung, dann kommen meistens zwei Dinge. Sie hält Dinge für, sie identifiziert sich zunächst einmal mit dem Körper und hält dann Dinge, die mit dem Körper verbunden sind, für eigentliches Eigentum. So baut es praktisch ein Traum um sich herum auf. Das Beispiel, was in den Shastras gegeben wird, ist das Beispiel vom Töpfer. Es gab einmal einen Töpfer. Dieser Töpfer war ein Mann Töpfer. So, er baute sich am Tag seine Töpfe zusammen, schlief dann über Nacht und verkaufte die Töpfe am nächsten Morgen am Marktplatz. So, damit die Töpfe ihm nicht gestohlen wurden, hat er eine neue Arrangierung getroffen. Er hatte Bretter genommen, die er an Stricken aufhielt, und auf diese Bretter platzierte er das Topfgut. Töpferartikel, die er gebaut hatte. Und er legte sich darunter. Er legte sich darunter zu braten nieder, um zu bewachen, dass niemand also kommen würde und diese Töpfer stehlen würde. So, als er so anfing zu rasten, fing er an zu träumen. Er träumte, dass er zum Marktplatz ging und all diese Töpfe mit Kopie verkaufte. Was mache ich mit dem Geld, fragte er sich. Noch nichts leichter als das Ausgeben. Ich werde davon einfach eine Kuh kaufen. Er kaufte sich eine Kuh. Und er melkte die Kuh. Oder melkte die Kuh und verkaufte dann die Milch. Und dann gewann er mehr und mehr Geld. Und schließlich hatte er so viel Geld, dass er sich davon Pferde kaufte. Kaufte eine Stute und ein Hengst. Und bald gab es viele kleine Füllen. So, diese Füllen verkaufte er zu großem Profit. Und dann konnte er sich schon ein recht ansehnliches Haus leisten. Das Leben ist ein bisschen nach Haus lang. Aber irgendwann fragte er, was ist ein Haus ohne eine Frau? Es ist wie ein Stück Land ohne Wasser. So, dann ging er mit sauber gebügeltem Dhoti in die nächste Stadt und ging einmal die Straße rauf und einmal die Straße runter und schon verliebt. Und dann wird Luther seine anvertraute Frau sein, verfolgt und fragt werden: Was ist ein Haus mit einer Frau ohne Kinder? Und gar nicht Kinder. Aber mittlerweile musste er schon allerlei Arrangierungen treffen. Die Kühe mussten umsorgt werden, die Pferde brauchten neue Ställe und die Frau sollte zufriedengestellt werden mit schönsten Saris von ausreichenden Mengen wohlschmeckender Nahrung. Und auch die Kinder verlangte es nach einerlei. Und so war er immer beschäftigt, für diese Arrangierung zu sorgen. Nur eines Tages zog er sich zurück in den Stall und fing an, die Bhagavad Gita zu lesen. Die transzendentalen Eigenschaften führen zur Befreiung. Wohingegen die materiellen Eigenschaften Gefangenschaft verursachen. Genau, stimmt. Stimmt auf den Punkt genau. So, als er so las in seinem Stroh und seine besinnlich Gefühle nahm, kam plötzlich die Frau mit dem Jüngsten. Der Jüngste war ein Dynamo-Fritz. Er war ständig beschäftigt, er kakelte ständig. Und als die Frau mit ihm in den beschaulichen Pferdestall kam, schrie er gar geheulich. Auch wie so kleine Dynamo Fritze an sich haben. Und er wurde so frustriert in diesem Augenblick, dass er sagte: kann ich denn nirgendwo mal Ruhe kriegen? Und seine Frau kam so zu ihm. Und irgendwie war seine Frau an diesem Tag nicht wirklich zufriedengestellt. Und der Grund war, dass eine Feier gefeiert wurde und sie nicht an den Sali für diese Feier. Und so fing sie einfach mal den kleinen Dynamo Fritz auf dem Arm zu ihm hinzugehen und es aufs Neue zu versuchen, ein neues Gewand zu kriegen. Und er war so frustriert. Er hätte es nicht tun sollen, aber Frustration ist der jüngere Bruder von Zorn. Und so rutschte ihm dann sein Bein aus und er trat seine Frau frustriert. Er hätte es nicht tun sollen, aber es war einfach zu viel und musste ihm einfach an dieser Stelle verzeihen. Er holte aus und er holte aus mit der Wendigkeit von Bruce Lee und traf. Und plötzlich rasselte es. Patsch, ein Topf-Feeling auf den Kopf von oben und da sprang der zweite Topf, kippte und schon war unter einer Lawine von Töpfen begraben. Ihr erinnert euch, ja, das alles so. Während er unter seinen Töpfen lag. Und so wurde er eingedeckt mit Töpfen. Dies ist ein Beispiel für materielles Leben. Wir sprachen von der Infektion durch materielle Wünsche und das Beispiel zeigt das. Das Beispiel zeigt aber auch, wie man ein grausames Aufwachen bei all diesen materiellen Wünschen erfahren muss. Je mehr sich das spirituelle Lebewesen verstrickt in materielle Wünsche, desto mehr wird es gebunden von diesen materiellen Wünschen und desto mehr verliert es seine Freiheit. Das Beispiel ist die Raupe. Die Raupe produziert am laufenden Band einen dünnen Faden, in den sie sich einwickelt, sodass sie von einem festen Kokon umgeben ist. So ist es auch mit uns in diesem materiellen Leben. Unsere Wünsche kommen laufend aufs Neue hervor, wie ein ewig sprudelnder Quell. Wenn ihr euch zum Beispiel, wir brauchen es nicht jetzt zu machen, weil wir in einer philosophischen Vorlesung sind, aber wir können es ja mal privat machen, wenn ihr eure berühmten 10 Minuten habt. Setzt euch einfach mal hin. Einfach mal jetzt, ich meine, ohne eine bewusste Bemühung zu an Krishna zu denken oder eine bewusste Bemühung an den Spiritual Meistens denken oder eine bewusste Bemühung sich zu erinnern an Philosophie. Und lasst einfach mal die Gedanken kommen und ihr werdet sehen, kommen verschiedene Wünsche an.
Aber die schöne Seele, das ist eigentlich
nicht gut. Ein Multivitamin. Das wäre auch schön. Oder eigentlich, wenn ich mir meine Situation in Deutschland betreffe, ich würde recht zurückgehen, wäre schon mal gut, wenn ich eine kleine vielleicht wird er wunderbar. Jetzt kommt er wieder. Ich werde ja nicht mal schnell zu der Mundabahn. Ich kann es euch garantieren. Ihr werdet sehen, wie Wünsche kommen und kommen und kommen. Ich spreche jetzt von dem Fall, wo man nicht eine bewusste Bemühung vorgelegt hat. Mit Essen. Ach, ein bisschen Liebe und Schlaf. Und. Genau. Manchmal kommt noch ein Diener, die ein kleines Bewusstsein ist, wenn der sich die Wünsche unterschiedlich manifestiert und so weiter. So, dies ist ein Zustand. Und dieser Zustand, nun kommt es, dieser Zustand wird Infektion genannt. Die Infektion des reinen Geistes ursprünglich. Seht mal, ursprünglich wünschen wir uns alle Krishna. Krishna oder der Austausch mit Gott ist ein Austausch nicht endender Zufriedenstellung, wo das Lebewesen immer größere spirituelle Freuden erfährt. Es wird gesagt, dass dieser Austausch mit Krishna sehr dynamisch ist. Wenn man Krishna zufriedenstellt, wird Krishna mehr zufrieden. Und dadurch, dass Krishna mehr zufrieden ist, wird man ebenfalls zufriedener. Wenn Krishna dann sieht, wie sein Devote zufriedener wird, wird er zufriedener. Und so, wenn der Devote sieht, dass Krishna zufriedener ist, wird der Devote zufriedener. Und so wird praktisch im spirituellen Leben eine Art von Eskalation erreicht, die immer höher und immer höher geht. So hoch, dass der Devote sämtliches Interesse an der materiellen Welt verliert. Der Devote wird wie ein Kind sozusagen, welches keinerlei Verbindung mehr hat mit diesen materiellen Dingen. Zum Beispiel, wenn ein Kind nach Heidelberg geht, reagiert es und die Schaufenster betrachtet, reagiert es total anders als ein erwachsener Mann. Oder nehmen wir das Beispiel, wenn das Kind vor seiner nackten Tante steht. Dann reagiert das Kind anders als ein erwachsener Mann, der sofort nur verschiedene lustvolle Gefühle vielleicht würde. So ist auch der Devotee, der im spirituellen Leben zufriedengestellt ist. Er reagiert auf die materielle Welt nicht mehr, so wie ein Materialist. Die materielle Wünsche mit anderen Worten. Und verankern nicht mehr als materielle Wahrheit. Und so völlig wie selbst zufriedengestellt. Und weiß der Devote, dass es einfach nichts Höheres mehr zu erreichen für ihn. Und dass er mit dem, was er erlangt hat, im Krishna-Bewusstsein, so wunderbar zufrieden sein kann, dass nicht einmal die größten materiellen Schwierigkeiten ihm mehr etwas ausmachen können. Wir haben, dieser ein ganz wichtiger Punkt im spirituellen Leben, dass man einfach dadurch, dass man an dem Austausch mit Krishna teilnimmt, sein Interesse an materiellen Leben verliert und somit auch nicht mehr in den falschen Auffassungen des Lebens lebt, das ist mein und das bin ich und sich somit im falschen Ego total ins materielle Leben verspricht. Und es ist einfach im Selbstfrieden gestellt. So, hier in diesem Kapitel der Bhagavad Gita finden wir die Eigenschaften von Menschen, die sich im spirituellen Leben befassen. Und wir werden sehen, dass diese Eigenschaften sehr, sehr anziehend sind. Während dann auf der anderen Seite die Eigenschaften von denjenigen beschrieben werden, die sich im materiellen Leben finden und die dann sehen, wenn die miteinander vergleichen, dass die diese Leute von sehr vielen Wünschen, Ängsten und Sorgen gemacht werden. So, jeder von uns sollte diese Dinge verstehen und in seinem Leben so handeln, dass er nicht über die enge, wie soll man das ausdrücken, die narrow line, die scharfe Linie, die Liebeschleuder, das soll es ein Mädchen zu tun. Es ist so, dass wir bei unserem Fortschreiten zu unserem Leben mit Sicherheit, mit großer Sicherheit von Glücksstand getestet werden. Der allergrößte Test, den wir uns vorstellen können, ist natürlich der Zeitpunkt des Todes. Doch selbst davor kommen verschiedene Tests. Wir haben zum Beispiel einen Dr. Andreas. Vielleicht kennen wir Andreas. Andreas ist ein sensibler und macht einen Grund genommen. Ein Mensch von Frauen und Wesen, ein richtig verpfützter, so wie Typen sagt. Und er hat geschrieben, im Gefängnis der Dienstagrief war, ich kann die nichts essen, es gibt nur Fleisch und schlechte Laune. Jetzt habe ich jeden Tag nur einen Apfel oder höchstens zwei Äpfel zu mir genommen und eine kleine Schnitte Brot. Und man kann sich nicht regelmäßig duschen. Und was noch? Der Umgang ist nicht gerade Weichschnauber gerecht hier. Und so weiter. Also geschrieben ist, an und für mich nicht so schlimm, ist ein kleines Gelegenheit. Ich meine, damit wurde er jetzt berichtet. Wir haben die zur Zermürbung, weil er die ganze Zeit in seinem Doti ist, also ganz verkleidsam gekleidet bleibt und hat sich geweigert, anstatt Kluft anzuziehen. Und irgendwann chantet, jetzt haben die ihn zur Zermürbung in den Auto gesteckt und wurde er für eine Woche transportiert von Kassel nach Stade, was ja eigentlich nur vielleicht vier Autostunden entfernt ist. Und sein zweiter Brief war, alles, was ich tue, ist, ich chante den ganzen Tag mindestens 36 Runden und lese in meinen zwei Büchern Kapitel für Kapitel und warte, bis ich Klarheit habe. Könnte ich dich in die Wogi vorbeischicken mit ausreichend Botschaften. Das war seine Bitte. Ich möchte also jeden Tag morgens, abends und mittags Prasada vorbeigeschickt von Hamburg. Und dann sagt das, wenn zufriedengestellt werden in jeder Situation. So. Ich habe mal die Begleitung, dann wurde Fassade beigeschickt. Und ich habe ja auch erlebt, dass also sieht sehr gut aus wie Andreas. Aber mich, in dem ersten Brief, also da kam, ich habe das ein bisschen poetisch wiedergegeben, aber es war doch Schritte der Verzweiflung gleich. Wie lange ich das ertragen kann. Das ist einfach too much hier. Ich will nur raus hier. Und hungrig bin ich wie 10.000 Russen. Es geht ihm nicht gut, man merkt das. Nicht? Und mir kommt das wie ein schlechter Traum hier vor. So, wie ich den Brief gekriegt habe, habe ich einfach gedacht, das ist jetzt Andreas Prüfung. Und man weiß ja als alter alter Hase, sagt man in Deutsch. Als, da weiß man, dass diese Tests einfach kommen. Und ich habe Andreas einen großen Brief geschrieben über diese Tests. Und mir fiel einfach auf dabei, dass jeder Einzelne von uns sich darüber bewusst sein muss das Krishna ihn einfach prüfen. Unser Ziel ist sehr, sehr hoch. Wir wollen zurückgehen in die spirituelle Welt. Wir wollen diese materielle Welt von Geburt und Tod verlassen und in unserer ewigen Identität Krishna in einem liebevollen Austausch begegnen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir ein bisschen was unsere Qualifikation betrifft, testen werden und auch durch diese Tests hindurchgehen. So, damit wir dieser Tests, die kommen werden, gefeit sind, ist es einfach sehr wichtig, dass wir uns sehr bemühungsvoll erleben. Und wir werden sehen, es ist eine Tatsache, je mehr man sich bemühungsvoll erlebt, desto schneller kommen diese Kinderkrankheiten. Denn Krishna schickt die ja so, dass man sie auch überwinden kann, dass man drüber hinwegkommen kann. Krishna ist sehr präsent, wenn sein Devotee anfängt, sich ernsthaft zu bemühen und sein Bestes in Krishnas Dienst zu geben. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchte ich enden. Vielleicht bin ich hier zu einem gefahren. Actually, was wir tun sollten, ist wieder regelmäßig unsere Samstagabend-Kirtas einzuführen. Wir haben diesen Samstag zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder die Heidelberger ein bisschen mit Kirtan in Kontakt zurückgebracht. Wir haben wieder Harinam durch die Hauptstraße gemacht. Sehr angenehm aufgenommen worden. Sogar ein paar Punkisan ekstatisch mitgetan. Schön zu sehen, wie die Anfänge des spirituellen Lebens zu erwecken. Und im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, Deutschland ist sehr, sehr reich für Krishna-Bewusstsein. Also jeder, der sich beschäftigt mit Krishna-Bewusstsein und wirklich und predigt, er weiß, dass immer mehr ein Interesse entsteht für Krishna-Bewusstsein. Wir haben jetzt gerade dabei, und dann hat ein Nachhaltigkeitszentrum in Freiburg zu gründen, wo einfach enthusiastische Leute sich mit dem Krishna-Bewusstsein befassen. Die verteilen sehr viele Kinder im Augenblick. Die haben uns total ausgewählt, die Kinder haben sich von keinem mehr. Und in Wiesbaden haben wir ein sehr schönes Nachhaltigkeitszentrum, wo immer mehr Leute auch dazu kommen, zu dem inneren Kreis. Das wollte ich vorschlagen an dieser Stelle, wo wir ein bisschen informell zusammensitzen, nicht gut mal davor wegschauen. Es ist gut, wenn es abgetan wurde. Jetzt kommt ja der Winter, wenn die mich um Adressen fragen. Wir haben sehr viele sehr nice Freunde, die sehr froh werden, während euch zu beherbergen und die auch Notwendigkeit des Sankirtan, wo ich es kenne, nämlich früh ins Bett zu gehen und morgens konzentriert Sadhana zu machen, zu duschen und dann schon gleich wieder Literatur zu verteilen. Also es wäre sehr nice, wenn wir da kooperieren können, weil ich weiß, auf Sankirtan braucht ihr solche Adressen, wo ihr unterkommen könnt. Es wird schöner als ein Hotel, die können mit den Leuten unterkommen können. Es wird schöner als ein Hotel, die können mit den Leuten an eurem Morgenprogramm oder Abendprogramm teilen. Und ihr hilft auch dazu, dass diesen Leuten die Bodies zu werden, vielleicht gleich für euch zu den Kontakten mitzuweisen. In Berlin kommt jetzt ein sehr alter Traum in Erfüllung. Ihr wisst, wir hatten immer vorgehabt, dieses Rambayato-Festival zu feiern in Berlin, und zwar mit den großen Wagen. Nicht wie dieses Jahr mit der Senf zusammen, der Katariata-Wagen sollte den Kühler rollen. Und jetzt ohne das, also wir haben nur uns intensiv halt gewünscht, und das schon intensiv, die Gewalt und ich, und nur unsere Intensitäten, die wir treffen.
plötzlich vor einer Woche ist es aufgegangen. Da ist die Vishwa-Hindu-Parishad, das ist eine Organisation, die wieder an die Devotees herangetreten und hat gesagt, wir wollen unbedingt eine Rasa-Yatra dieses Jahr machen. Und was das bedeutet ist, wenn die danach fragen, dann muss es der Berliner Senat gezwungen, denen ihre Bitte zu erfüllen. Und was die Bitte ist, ist ziemlich groß. Der ganze Kudamm muss abgesperrt werden. die Leitung von der Kinder zu sein, keine Frage. Da gibt es dann Kinder, also, jedenfalls müssen da immer besondere Arrangierungen gemacht werden, weil wir haben sehr große Pläne mit Tauben und Luftballons und das soll einfach, wir wollen einfach die ganze Stadt für einen Tag verzaubern. Jagannath mit Jagannath großen Augen, also unglaublich geschehen. Actually, das Rasa-Yatra-Festival ist so nice, dass jeder, der daran teilnimmt, Jagannath sieht, wie aus einem Festwagen hergerollt kommt. Für ihn ist es der kleine Mitbewohner. Und wenn er zufällig, das ist so wie wenn er am Wagen mitzieht, dann wird er sofort an der Welle. Ich glaube, ich habe alle Kandidaten also in den Sinn gezogen, wenn ich die Kinder gefunden habe. Hier sind wir so, das ist in Berlin ein sehr alter Traum von Tagesordnung in den nächsten Jahren. Dazu kriegen wir immer mehr Briefe von Leuten, die einfach die Gemeinschaft von Devotees haben wollen. Jetzt hat einer geschrieben, ich bin 33 Jahre alt, ich habe ein Studium hinter mir und ein natürliches Leben. Aber seitdem ich die Bhagavad Gita gelesen habe, möchte ich doch mein Leben endlich für was Sinnvolles einsetzen. Schreibt mir, wie ich euch besuchen kann. Und richtig, und die Filmwelt tut sich immer mehr auf. Wir haben Georg Thurmerlein gebeten, seine Unterschrift zu geben für diese große Russland-Demonstration, die wir am Dienstag machen werden. Eigentlich die Unterschrift vom ganzen Theater gesammelt. Gatrobier, Regisseur, Schauspieler, das sind so die Berufsschwarzen, die da sind. Und er hat jetzt auch einen seiner Freunde, den arrogantesten Deutschen, echt, der ist nicht mal Deutscher, den Altmeister des deutschen Films. Echt, das hat nicht Georg gemacht, sondern der Kandidatur Lieder gemacht. Das ist der Ove Fischer am Luganer See. Der sitzt da wie ein Adler in seinem Horst, einsam in seiner Villa, die er mit Captain Flint, das ist sein Lieblingskater, und eine siamesische Tempelkatze teil. Er hat Haus schon gestorben. Wir hatten so eine verarbeitete Begegnung. Er hat eine sehr große, er hat einen Ehrenprofessor gekriegt an einer deutschen Universität und bildet sich sehr viel ein auf sein Intellektuelle, seine Spekulation. Und wir waren jetzt, Dora Lieder hat mich schon gewarnt. Wir kamen mit und haben uns gepredigt. Und irgendwann konnte ich einfach nicht hin. Weil er redete immer, seine Taktik ist so, der stellt eine Frage und der hört sich die Frage an und schüttelt er missbillig mit dem Kopf. Das ist also nicht so über die Antwort. Und gibt er seine Antwort, die weiß ich nicht, schon dauert. Und er hat uns sehr stark philosophische Fehler, also einen logischen Aufbau seiner Philosophie gehabt. Und das konnte er einfach nicht mehr. Ich habe einfach ihn mit einfach unterbrochen und hat sehr lange auf diese Fehler hinzuweisen. Und zum Schluss habe ich ihm gesagt, was ist denn Ihr Sinn, den Sie von Matanach sagen, das hat ihn dann keiner versteht. Und da habe ich gesagt, yes, wissen Sie nur, das Licht, die können sich nicht verständlich ausdrücken. Und man muss sich, wenn man so anfängt zu predigen, unbedingt einen Hintergrund verschaffen, indem man selber ein philosophisches Gebäude neben das Seine gestellt, das vielleicht glänzender und anziehender ist, in dem es halt Krishna aus der Philosophie ist. Und er war ein sehr beeindruckt, kommt wieder so schnell wie möglich vorbei. Und mal sehen, das ist also so, ja, also kurzum, es tut sich in viel Krishna-Bewusstsein. Und wir haben jetzt eine sehr große Möglichkeit, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Es ist eine wunderbare Zeit. Die Zeit ist so ein materieller Fortschritt, der erreicht solche Eskalation und so viel, ja, so viel Abfallprodukte, dass viele Leute merken, dass diese Lebensweise einfach nicht recht zufriedenstellend ist. Und jetzt können wir halt das Krishna-Bewusstsein präsentieren. Jetzt kommt es jedoch darauf an, dass jeder Einzelne von uns über seine Kinder kann. Jeder Einzelne von uns einfach Sorge trägt, dass er im Krishna-Bewusstsein erleuchtet bleibt und weitere Unreinheiten, die da sind, über manchmal denken wir, wir müssen festhalten an diesen materiellen Verunreinigungen, weil wir noch gar nichts anderes haben. Genauso wie jemand, der in seine alten zerlumpten Kleider gehüllt ist, der hier gewohnt ist, der muss sich dann auch, der muss sich dann festhalten daran, weil er sich nicht zutraut, andere Kleider zu tragen. Ich weiß, als neuer Bhakta war es so, ich hatte einen bestimmten Outfit gehabt. Das waren Hosen, bunte Hosen und dann ganz weite Hemden, die hier liegen und dann lange Farbe, die das hier liegen. Und dann immer so bunte Zaubermann-Menschen. Und dann weiß ich noch genau, wie Narendra war das. Das war der Saxophon von Little Richard. Also ein ganz wilder Zeitgenosse. Der kam immer hinter mir her und der wollte immer, dass ich mich Vaishnava-mäßig kleide, aber ich hatte irgendwie nicht so den Zugang zu der Vaishnava-Kleidung. Und dann kam er und mal einfach von hinten und drückte mir meinen Chef. Aber der angehörte war, der war schon langsam kaputt und keine Sorge, der Opa war, weil ich mal die Idee konnte. Und das war also so leid und ich kann mich daran erinnern, ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, mich trennen von meiner weltlichen Identität und weltlichen Rolle, wo liegen oder was immer man darstellen wollte, und einfach in dem wunderschönen Weichen als erst bedroht, ist also gleichsam wurde genommen. Und die Kurta und Chadha, worum sie geht, war einfach viel zu schwierig, das zu sehen. So, man muss einfach Mut fassen, sich in diese Kleidung hereinzubegeben. Und ich denke, was werden meine Freunde sagen, wenn ich in Hamburg auf der Straße gehe? Ich weiß noch, wenn er mir, als ich das erste Mal rausging mit Dogen, da geht ja auch nur bis zu den Schmieden und dann guckt da und der wurden Knöpfe bilden. Und dann gehe ich raus und dann traf ich wieder viele von meinen rebellischen Freunden. Wie siehst du denn aus, Polly? Und ich habe mich so geschämt dann. Aber plötzlich habe ich gesagt, war ich dann stolz. So sehe ich aus, wie ein echter Vaishnava. Bitte schön. So, dieses Beispiel fällt mir immer ein, wenn man sich nicht so recht traut, eine neue, sich forscht, voranzubewegen. Das ist, und testet dann an seinen alten Gewohnheiten. Das ist eigentlich sehr ähnlich mit dieses Beispiel. So, wir sollten nicht festhalten an diesen alten Gewohnheiten, sondern den Mut haben, mal zu handeln, als wären wir die Bodhis, die total abhängig sind von Krishna. Einfach mal zu handeln. Die Straße ist mein. Und nachdem ich das letzte Mund voll Rosinen und Nüsse gekaut habe, gehört mir die Straße. Ich gehe raus mit meinem Bag. Es kann eigentlich nur transitale Erlebnisse geschehen, wenn ich meine transitale Literatur zu den Bedingungen sehr hingebe. Und einfach frisch und frei handeln. Das ist sehr wichtig. Wie wenn die Bodhis auf die Straße kommen. Beim Sankirtan merkt man das. Wenn Maharshi dann auf die Straße kommt. dann weiß man, Maharshi hat gesagt, die Stadt als sein Eigentum, der wird von links nach rechts gehen und tappen und mit roten Kopf schwitzen, den heiligen Namen in die Menge versammeln. Man spürt einfach die Lebhaftigkeit und die, das nicht angehaftet sein an soziale Konvention bei ihm sehr stark. So, das ist ein, diesen Mut sollte ein Devotee haben, einfach zu springen und seine materiellen Hindernisse aufzugeben und seine materiellen, wie soll ich ausdrücken, etipetete Gefühle an die Nadel zu hängen oder einfach als Diener Krishnas aufzutreten. Krishna wird mich schon beschützen, wie hier in der Bhagavad Gita erklärt wird. Ist eines der Eigenschaften der göttlichen Natur, Abhayam, Furchtlosigkeit. Und diese Furchtlosigkeit beruht auf dem Verständnis, dass Krishna als die Überseele im Herzen gegenwärtig ist und den die Boden beschützt. So, Hare Krishna, möchte ich aber jetzt nicht kommen. Ich bin gerade da. Sind da noch irgendwelche Fragen oder Fragen? Ja. Oh, Leute.